euch alle hier zu sehen. Heute ist ja nicht nur der 1. Dezember, auch der 1. Advent. Wir sehen die erste Kerze hier bei uns, brennt schon. Und ich habe gehört, dass die Maria den gestaltet hat, diesen schönen Adventskranz. Deswegen gib doch mal einen Applaus. Der ist richtig toll geworden. Ja, und ich freue mich, dass ich heute weitermachen darf mit unserer Predigtreihe. Und bevor ich anfange, würde ich gern kurz beten, wenn das okay ist. Herr, ich danke dir für den Tag heute. Ich danke dir für jedes Herz, das du heute hierher gebracht hast. Ich gebe alles in deine Hand und ich bete, dass du heute sprichst und dass jeder empfängt, was er braucht. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ja, unsere Predigtreihe aktuell heißt ja Jesus. Wer ist dieser Mann? Und letzten Sonntag haben wir von der Joanna schon viel über Maria gehört und ich darf heute weitermachen mit dem Matthäus-Evangelium. Jesus ist der König. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt so inhaltlich ein bisschen reingehe, erzähle ich noch mal kurz was über das Matthäus-Evangelium und was wir dort alles lesen und finden. Vielleicht auch für die Leute, die das noch gar nicht kennen. Das Matthäus-Evangelium oder das Buch von Matthäus ist eines der vier Evangelien neben Markus, Lukas und Johannes. Und es wird oft als Bindeglied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament betitelt. Und die meisten wissen es wahrscheinlich schon, aber das Wort Evangelium bedeutet so viel wie die frohe Botschaft oder die gute Nachricht. Es sind also vier eigene Berichte von derselben wahren Geschichte von Jesus Christus. Und es sind Augenzeugenberichte. Geschrieben wurde es vom Apostel Matthäus, der einer der ursprünglichen 12 Jünger von Jesus war. Und er hat das Evangelium speziell für jüdische Gläubige geschrieben. Das erkennt man vor allem daran, dass er viele Offenbarungen und Verheißungen und Prophetien aus dem Alten Testament benutzt, um zu beweisen, dass Jesus der lang erwartete Messias ist. Und er führt die Abstammungslinie von Jesus auf Abraham zurück, also den Vater der Juden. Und erklärt wiederholt, dass Jesus der Sohn Davids ist, der nach Verheißung der Vorfahren von Jesus war. Ich glaube, ihr kennt das alle. Ne? Wenn man anfängt, das Matthäus-Evangelium zu lesen, liest man zuerst, das war der Sohn von. Und ich habe das früher nicht verstanden, aber es ist wichtig, dass das da drin steht. Außerdem benutzt er oft Ausdrücke und Begriffe, die im Allgemeinen von Juden gebraucht wurden. Wie zum Beispiel das Wort Himmelreich, was ein Synonym ist für Gottesreich, weil die Juden haben es vermieden, den Namen Gottes direkt auszusprechen. Und wenn er sich auf jüdische Bräuche bezieht, erklärt er die nicht. Und das ist zum Beispiel anders in den anderen Evangelien. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass wenn jüdische Bräuche benannt werden in den anderen Evangelien, dahinter immer eine kurze Erklärung kommt, warum die das gemacht haben. Das haben wir bei Matthäus nicht. Aber auch wenn es speziell für Juden geschrieben wurde, ist es nicht nur für Juden bestimmt, sondern für den gesamten Leib Christi. Also für jeden, der Jesus nachfolgt. Denn es enthält die rettende Botschaft. Und es wurde geschrieben ungefähr zwischen 40 und 60 nach Christus. Das wären jetzt nur mal so ein paar grobe Fakten. Was lesen wir alles im Matthäus-Evangelium? Wie gesagt, zum einen finden wir ganz viele Erfüllungen von Prophezeiungen. Beginnt mit der Abstammung. Unter anderem zum Beispiel auch die Geburt durch eine Jungfrau, da zitiert Matthäus Jesaja, die Flucht aus Ägypten und viele weitere. Wir finden zum Beispiel die Bergpredigt, eine der fünf großen Reden von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten da letztens auch noch eine Predigtreihe zu gehabt. Wir lernen über das Reich Gottes, über Ethik, über Verhalten. Wir lernen, dass das Reich Gottes ganz anders ist als alles, was wir von dieser Erde kennen. Wir finden die Seligpreisungen. Jesus sagt Sachen wie, ihr seid das Salz der Erde. Er redet über Vergebung, über Themen wie Ehebruch, Liebe zu Feinden, vom Beten, vom Fasten, von Schätzen im Himmel, von unnötigen Sorgen und warnt uns vor Dingen, wie zum Beispiel vom Richten. Jesus erklärt uns, dass Gottes Reich total anders ist anhand vieler Gleichnisse. Und ich bin mir sicher, ihr kennt einige davon, wie zum Beispiel das Gleichnis von dem Seemann oder von dem Unkraut und dem Weizen und dem Senfkorn und so weiter. Wir lernen, was Nachfolge bedeutet. Wir lesen Sätze wie, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir erkennen, was für Kosten das mit sich trägt. Und wir erfahren, dass Jesus abgelehnt wurde von religiösen Führern, von Pharisäern und Schriftgelehrten. Und am Ende dann natürlich die Kreuzigung und Auferstehung und der Missionsbefehl. Wir lesen, wie Gott Mensch wurde, wie er ein Leben gelebt hat ohne Sünde und damit zum perfekten Opferlamm wurde. Wir lesen, wie er für uns gestorben und auferstanden ist. Und vor allem erkennen wir im Matthäus-Evangelium, Jesus kam als König. Und als ich mich vorbereitet habe für heute, hatte ich eine Bibelstelle ganz besonders auf dem Herzen und habe gedacht, ich gehe da vielleicht ein bisschen näher drauf ein. Diese Bibelstelle, die kommt in allen vier Evangelien vor, ihr kennt sie bestimmt. Wir feiern diesen Tag heute als Palmsonntag. Das ist der Sonntag vor Ostern und der Sonntag vor der Kreuzigung und der Beginn der Karwoche. Und ich lese euch diese Bibelstelle einmal aus dem Matthäus-Evangelium vor. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Bibelstelle geht, aber ich habe das schon oft gelesen. Man stößt ja immer drauf, wenn man ein Evangelium liest. Aber ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet und warum Jesus die Sachen genauso gemacht hat, wie sie dort stehen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ein paar Sachen rausgefunden. Zum Beispiel reitet Jesus auf einem Füllen. Und in Markus 11,2 steht, dass es ein Füllen ist, also ein junger Esel, auf dem noch nie zuvor ein Mensch gesessen hat. Und ich habe mich gefragt, warum? Weil dieser Platz gebührt nur ihm. Denn keiner zuvor hat auf diesem Platz gesessen. Dieser Platz war bestimmt für Jesus Christus. Und ein Esel steht für Demut, weil ein Esel ist ja eigentlich einem König unwürdig. Die Menschen haben ihre Kleider vor ihn auf dem Boden gelegt, wie so eine Art roter Teppich. Und Zweige oder Palmblätter stehen für Sieg und Frieden. Sie haben Hosanna gerufen. Entschuldigung. Was so viel bedeutet wie Hilf uns oder rette uns Gott. Sie riefen zu Gott nach Hilfe und jubelten ihn gleichzeitig an. Jesus reitet als König in seine Hauptstadt und wird von den Menschen damals auf der dafür üblichen Art und Weise als solcher verehrt. Wie ein König ist er zu seinem Palast geritten, nur dass sein Palast kein irdischer Ort war oder ein temporärer Tempel, sondern ein geistlicher Ort. Warum hat er das gemacht? Jesus wollte damit den Menschen, die ihn zu einem weltlichen König machen wollten, der sie aus der römischen Unterdrückung befreit, zeigen, dass er eine andere Art von König ist. Und natürlich hat sich damit die Prophezeiung aus Zacharia 9 erfüllt. Er wurde nicht von den Menschen angebetet, weil die Menschen erkannt haben, dass er sie von ihren Sünden erlösen würde, sondern weil sie eine Art politischen Führer erwartet haben. Und ich glaube, ihr Hosanna war vielleicht mehr ein Rette uns aus der römischen Unterdrückung, Gott, als ein Rette uns vor unseren Sünden. Denn in wenigen Tagen wurde aus ihrem Hosanna ein Kreuzigt ihn. Und diejenigen, die ihn als Held verehrt haben, haben ihn aufgegeben und wollten seinen Tod. Und das ist manchmal voll erschreckend, wie schnell sich die Meinung von Menschen ändern kann, oder? Und Jesus wusste all das. Jesus war ein König, der als Diener auf einem Esel gekommen ist und nicht auf einem Pferd und im königlichen Gewand. Er kam nicht wie ein irdischer König, um mit Gewalt zu erobern, sondern mit Liebe, mit Gnade, mit Demut und Barmherzigkeit. Und er hat auch keine Nationen erobert, sondern Herzen. Der Einzug von Jesus in Jerusalem war der Anfang von seiner Reise ans Kreuz. Später lesen wir dann, wie er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat, wie er verraten wird und das durch einen Kuss, was ja eigentlich ein Zeichen der Liebe ist, und gefangen genommen wird. Er wird verleugnet und wir lesen, wie unser Gott verspottet und sogar geschlagen wird. Und ich möchte euch einmal vorlesen, wie er verspottet wird. Matthäus 27, ab Vers 27. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie und verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzen. Wisst ihr, man sagt das manchmal irgendwie so schnell und so leer, so Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, aber ich glaube, wir vergessen manchmal, was das eigentlich bedeutet. Der ein paar Tage zuvor noch als König empfangen wurde, wurde nun als solcher verspottet. Und sie haben ihm einen Mantel umgelegt in der Farbe Purpur. Das war eine königliche Farbe, weil dieser Farbstoff war so schwer herzustellen. Sie haben ihm eine Dornkrone aufgesetzt, als Spott, weil die Krone ist auch ein königliches Symbol. Aber das steckt noch ein bisschen mehr hinter. Es gibt, als Adam und Eva gesündigt haben, wurde der Erdboden auch verflucht. Und es gibt eine Stelle in 1. Mose 3,17, wo steht: Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Dornen waren ein Symbol für den Fluch, der über die Erde kam. Und die römischen Soldaten haben unwissentlich ein Objekt des Fluches genommen und es zu einer Krone gemacht für den, der uns vom Fluch erlöst hat. Und an sein Kreuz machten sie ein Schild mit der Aufschrift König der Juden. Und das war nicht alles. Matthäus 27, ab Vers 39 lesen wir: Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihn hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm am Kreuz waren. Und immer wenn ich das lese und das wieder so richtig verstehe, dann macht mich das sprachlos, was Jesus alles für uns. Dann gab er den Geist auf und er lief sein Leben für uns am Kreuz. Und als er gestorben ist, das war kein ruhiges Ereignis. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, die Erde hat gebebt, es haben sich Felsen gespaltet und es sind sogar Tote aus ihren Gräbern auferstanden. Das steht alles in eurer Bibel. Jesu Tod am Kreuz sah aus wie die größte Niederlage und Tragödie. Dabei war es der größte Triumph für die Weltgeschichte. Und irgendwie ist mir dann nochmal klar geworden, es ist nicht immer alles so, wie man denkt, vor allem nicht bei Gott. Jesus kam nicht wie die Art König, die alle erwartet haben, und seine Herrschaft sah auch ganz anders aus. Aber wir finden dieses Prinzip überall in der Bibel, sei es bei Josef und bei seinen Brüdern, der verkauft wurde und am Ende sein ganzes Volk gerettet hat. Oder Mose, der als Baby am Nilufer ausgesetzt wurde und dann sein Volk aus Ägypten gerettet hat und viele mehr. Und wisst ihr, manchmal hören sich Worte oder sehen Taten so von außen total gut und heilig an oder sehen so aus, aber bewirken das Gegenteil. Wie als Petrus Jesus verhindern wollte, ans Kreuz zu gehen und Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Oder stellt euch vor, Pilatus, der keine Schuld in Jesus gesehen hat, hätte verhindert, dass er ans Kreuz geht. Manchmal ist man in Situationen, wo alles total schlimm aussieht. Dabei sind Gottes Pläne mit dieser Situation ganz anders. Vielleicht müssen wir manchmal lernen, Dinge auszuhalten und abzuwarten. Und das hört sich hart an, aber es gefiel Gott, seinen Sohn sterben zu lassen, weil das, was daraus resultierte, die ganze Menschheit gerettet hat. Was ist, wenn Gott manchmal Dinge zulässt, weil er weiß, wie das Endresultat aussehen wird? Auch in deinem Leben, weil er kennt dich, er weiß ganz genau, wie du funktionierst, er kennt deine Sturheit und er weiß, was passieren muss und was du brauchst, damit du am Ende dort stehst, wo er dich haben will, was sein Plan für dich ist. Vielleicht weigern wir uns manchmal, uns von Gott formen und beschenken zu lassen, weil es für eine Zeit weh tut. Und ich weiß nicht, wer das heute hören muss, aber du kannst aufhören, gegen Gott zu kämpfen. Wusstest du, dass dein Schmerz auch ein Opfer ist vor Gott? Und vielleicht sogar die höchste geistliche Währung? Seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott hat Jesus nicht den Schmerz genommen, aber er hat ihm Trost und Stärke gegeben. Er hat ihm Engel geschickt im Garten. Und ich glaube, das größte Zeichen deines Glaubens ist, wenn du Gott vertraust, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Es bedeutet nämlich, dass du auf seinen Charakter vertraust und dass du ihn kennst. Und Gott wird uns den Sieg schenken. Er sieht halt nur nicht immer so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn es sind seine Wege. Und manchmal wird dich sein Weg alles kosten. Ich glaube, auch heute sind hier richtig viele Menschen, die schon Familie oder Freunde oder sogar Heimat verloren haben. Und es gibt in Daniel 3 eine Geschichte, ihr kennt sie bestimmt von drei Männern, namens Sadrach, Mesach und Abednego. Es waren drei Männer und die haben sich geweigert, andere Götter anzubeten. Wurden daraufhin von König Nebukadnezar in einen Feuerofen geworfen. Und das Feuer brannte so stark, dass die Männer, die die drei da reingeworfen haben, sogar gestorben sind. Und als die drei im Feuer waren, hat man noch eine vierte Person bei ihnen gesehen. Und wisst ihr was? In Daniel 3,23 steht, sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hat. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Weißt du was? Wenn du auf der anderen Seite deiner Tragödie, deiner Situation oder deines Leibes rauskommst, dann wird man nicht mal mehr riechen, dass du durch Feuer gelaufen bist. Denn Gott ist und war die ganze Zeit bei dir. Ich hatte letztens so eine Situation, wo Gott mich an einen Moment erinnert hat von vor ein paar Jahren, wo ich Jesus noch nicht kannte. Und ich war auf dem Weg zur Arbeit und ich saß in der Bahn, hatte den Kopf ans Fenster gelehnt, habe rausgeschaut, habe Musik gehört und auch wenn ich da noch nicht richtig wusste, wer Jesus war, habe ich trotzdem mit Gott geredet, so wie man das manchmal macht. Und ich habe in meinem Herzen gesagt, Gott, wenn du echt bist, was soll das hier alles? Ich habe keine Lust mehr. Es ist alles so schwer, ich stecke in so viel Chaos, ich verstehe das nicht. Warum? Wo bist du? Warum machst du nichts? Und Gott hat mich daran erinnert und zu mir gesprochen, ich wusste, wo du heute stehen wirst. Und ich weiß, wo du in ein paar Jahren, in ein paar Tagen, in Monaten stehen wirst. Du kannst mir vertrauen. Durch den Sündenfall leben wir in einer Welt, wo Sünde herrscht. Und wir haben alle Fehler gemacht. Aber da ist ein Gott, der Mensch wurde und in seine Schöpfung kam. Sein Name ist Jesus Christus, der ein perfektes Leben führen konnte, weil er 100% Mensch und 100% Gott war. Der König aller Könige ist und in Demut zu uns kam. Der zuerst als solcher verehrt und dann als solcher verspottet wurde. Der sich sogar hat schlagen lassen von seinen eigenen Geschöpfen, weil er uns liebt. Er hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben, damit wir Buße tun können und damit wir ewiges Leben empfangen können. Denn das irdische Leben, das wir hier führen, das ist nicht alles. Und jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Und alles, was Gott dafür von dir braucht, ist ein ehrliches Ja von Herzen. Ein Ja, ich glaube, Jesus, dass du der versprochene Messias, der König bist. Ein Ja, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben und auferstanden bist. Und manchmal auch ein Ja, Gott, ich verstehe gerade gar nichts und brauche Hilfe, aber ich wende mich an dich und ich vertraue dir und glaube, dass die Dinge bei dir anders sind, als man glaubt. Weil du machst aus Tragödien Triumphe. Und vielleicht kann ich das Worship-Team einmal nach vorne bitten, um mich ein bisschen musikalisch zu begleiten. Wenn du heute hier bist und du hast noch nie aktiv Ja zu Gott gesagt, du hast immer gehört von diesem Gott, der einem hilft, du hast gehört von Jesus, aber du hast dich noch nie richtig für ihn entschieden, und ihm dein Ja gegeben. Da möchte ich dich heute einladen, ist das heute deine Chance und deine Gelegenheit, Ja zu sagen zu diesem König, der anders ist, als man erwartet. Und ich bitte euch alle aufzustehen. Ich bitte euch, eure Augen zu schließen. Wenn du dich heute für Jesus Christus entscheiden möchtest, dann gib dem Himmel ein Zeichen und öffne deine Hände vor dir. Und wir sprechen zusammen ein Gebet. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute. Als mein Retter und Herr. Dir will ich gehören. Dir will ich folgen. Amen. Und ich bitte euch noch stehen zu bleiben, denn ich habe da noch was auf dem Herzen. Noch ein Gebet und das erfordert vielleicht ein bisschen Mut. Aber ich will euch ermutigen, mit mir ein Kapitulationsgebet vor Gott zu sprechen. Macht mal alle wieder eure Augen zu und lasst sie geschlossen. Und ich möchte, dass jeder jetzt in seinem Herz seine eigene persönliche Tragödie vor Gott erhebt. Bring deine Sache in deinem Herzen vor Gott, wo du weißt, ich muss aufhören, gegen Gott zu kämpfen. Wenn du das Gefühl Gefühl hast, dass das heute für dich dran ist, dann darfst du mir gerne nachbeten. Herr, ich gebe auf. Ich höre auf zu kämpfen. Ich gebe alles in deiner Hand. Und ich glaube, dass du aus meiner Tragödie einen Triumph machen wirst. Egal wie es aussieht. In Jesu Namen. Dankeschön.